Ja, dann herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Maximale Langeweile. Ich sitze hier mit, ja, wie soll es anders sein, mit Maxi.
Moin.
Moin. Aber Maxi, wir sitzen hier nicht alleine, denn wir haben heute einen Gast oder eine Gästin, wenn wir gendern. Ich möchte unseren Gast ganz kurz vorstellen. Also wir sind erstmal froh, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich darf in so einer Stakeholder-Gruppe dabei sein, bei dem, was ihr präsentiert und was wir euch heute auch präsentieren werden. Und wir teilen, glaube ich, dieselbe Leidenschaft, was pragmatischen und praktikablen Datenschutz angeht. Da sucht ihr ja nach einer echt genialen Lösung, was sehr, sehr spannend ist. Ich habe mal ein bisschen noch recherchiert, was man noch zu dir findet. Du beschreibst dich selbst als Moderatorin, Facilitatorin, da habe ich gleich mal eine Frage zu, was das genau ist, Gründerin, Gestalterin transformativer Prozesse sowie Expertin für Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Das findet man über dich. Und man findet über dich, dass du CEO von Privacy Solution bist, von der Privacy Solution GmbH. Aber vor allem bist du eine super Gesprächspartnerin und auch eine super Moderatorin. Das durfte ich ja in den Stakeholder-Gruppen schon erfahren. Und ich bin bei diesen Gesprächsrunden immer zu Gast, wenn du einlädst. Und deswegen heute durften wir dich mal einladen. Wir sind froh, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen, Bianca Richter.
Ja, danke schön für die Einladung. Und da bin ich ja mal ganz gespannt, wo wir heute landen in unserem Gespräch.
Wir sind auch sehr, sehr gespannt. Meine erste Frage, die eigentlich auch gar nichts mit, wahrscheinlich nicht mit der Firma zu tun hat oder über das Produkt, über das wir sprechen wollen, über das Thema Datenschutz. Was ist eine Facilitatorin und spreche ich das überhaupt richtig aus?
Ja, also Facilitator würde man vielleicht eher im Englischen sagen, so, ne? Also mach, dass Dinge möglich werden. Hilf Leuten, dass Dinge möglich werden. Und ein Kollege von mir sagt immer, also du machst halt shit happen. Also ich helfe Dinge umzusetzen, aber nicht indem ich alles selbst mache, sondern indem ich Gruppen und Teams moderiere und begleite, selbst herauszufinden, wie wollen wir an die Sachen rangehen, was fehlt uns vielleicht, wo ist vielleicht auch gerade eben nicht unser Thema. So, Möglichmacherin, vielleicht ist das der Begriff.
Da gab es doch von hier, wie hieß es, How I Met Your Mother, Barney Stinson, das Vermöglichbare. Er ist der Macher des Vermöglichbaren. Das ist ja ganz interessant, dass es sowas wirklich gibt.
Also ja, also ich hoffe das zumindest, dass ich dazu einen Beitrag leiste mit dem, was ich so mache.
Also von dem, was ich gehört habe bis jetzt auf jeden Fall schon mal, die Richtung ist sehr gut eingeschlagen.
Ich musste übrigens auch letztens beim Frühstück an dich denken. Ich denke, du weißt warum.
Das könnte sein, ja, wegen des Oatmeals vermutlich.
Genau, genau, genau. Da kam ein Paket an. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es gab ein Porridge, würde man das wahrscheinlich heute im Neudeutschen nennen. Porridge oder Oatmeal, genau. Ja. War sehr, sehr lecker. Also hat uns sehr gefreut. Hat mich
ja,
sehr
schön.
Gefreut. Wir haben einige Fragen oder ich habe einige Fragen auf der Liste und ich hoffe, wir ballern dich nicht zu mit Fragen, aber wir sind sehr, sehr interessiert an dem, was du machst, was das ganze Team macht. Und ja, vielleicht kannst du etwas zu dir, zu Privacy Solution sagen. Vielleicht ergeben sich die eine oder andere Frage daraus noch oder wir können schon eine Frage abhaken. Aber vielleicht magst du ja etwas mal zu deiner Person und zu Privacy Solution mitgeben.
Ja, das mache ich gern. Dankeschön. Ja, die Privacy Solutions GmbH mit Sitz in Empelde vor den Toren von Hannover und neuerdings Wiesbaden, nicht mehr Frankfurt, ist ein junges Unternehmen. Wir machen Datenschutz-Management-Software, deswegen unter anderem sitzen wir ja heute hier, ist eins eurer Themen. Und wir sind ein sehr gemischtes Team, seit Ende 2017 zusammen und das, was uns ausmacht, ist, wir sind alle nicht, also nicht alle sind ganz jung, sondern so wie ich, eher in der Mitte des Lebens. Das heißt, wir haben alle schon ein bisschen über den Tellerrand geguckt und wir sind ein sehr gemischtes Team. Wir haben einen Datenschutzrechtsanwalt mit dabei, mich als Prozessbegleiterin, Scrum Masterin und Kommunikationsexpertin. Wir haben natürlich ein Team von Entwicklern mit dabei. Und das macht uns aus. Und das, was wir tun, ist Datenschutz möglich machen, indem wir eine, ich sage immer, eine vernünftige Softwarelösung dafür anbieten.
Ja, die sind nicht nur vernünftig, die ist auch einzigartig in dem, was sie dann auch können soll. Ja, also über künstliche Intelligenz oder AI sprechen wir wahrscheinlich gleich noch. Das Schöne ist, ich habe ja hier zwei Experten sitzen. Ich komme nicht aus der technischen Schiene. Also ich bin eher aus der wirtschaftswissenschaftlichen bzw. Datenschutzschiene, also so der theoretische rechtliche Datenschutz. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt zwei Expertinnen und Experten hier sitzen habe. Scrum Masterin. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären.
Ich glaube auch, das sollte man mal erklären nochmal. Ja.
Was ist eine Scrum Masterin oder ein Scrum Master? Es ist im Grunde, so wie ich es eben schon versucht habe zu erklären, eine Prozessbegleiterin. In dem Fall stammt das aus der agilen Softwareentwicklung, ne, kommt schon gleich der nächste Begriff, agil. Also ich sage manchmal, wenn ich es erkläre, stell dir einfach etwas besonders Bewegliches und Biegsames vor. Das ist agil im Sinne von, was muss ich machen, wenn ich erfolgreich eine Software entwickeln will? Ich überlege mir ein Thema, fange an zu programmieren oder eben nicht ich, sondern mein Team. Und auf dem Weg zum Ziel ergeben sich 100.000 Fragen und nicht vorhersehbare Schwierigkeiten, auf die ich beweglich agil reagieren muss. Und damit ich das tun kann, brauche ich eben nicht nur denjenigen oder diejenige, die programmieren kann, sondern ich brauche einen Rahmen drumherum, ein Framework, zum Beispiel Scrum, ein agiles Framework, eine Rahmensetzung, mit der man sich verpflichtet, innerhalb gewisser Regeln und Regularien miteinander umzugehen. Das bedeutet zum Beispiel bei uns, wir haben jeden Tag ein Check-in, das gesamte Team. Da erzählen wir uns, angelehnt an Scrum, wir arbeiten agil, aber nicht 100% Scrum. Was habe ich eigentlich, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, gearbeitet? Was mache ich heute? Und gibt es irgendetwas, das mir bei dem, was ich tue oder tun sollte, im Weg liegt? Und dazu braucht es manchmal jemanden, der das begleitet. Also nicht nur manchmal, sondern es braucht jemanden und das mache ich. Das ist die Rolle eines Scrum Masters, des Moderators, des großen Drumherums und auch derjenigen Person, die versucht, diese Hindernisse, die dem Team im Weg liegen, zu beseitigen.
Also bist du sozusagen auch dafür da, dein Team im Überblick zu haben und auch mal zu gucken, okay, Person A hat jetzt vielleicht gerade Probleme, aber vielleicht mit Person C zusammen können sie das dann auch lösen. Also so in die Richtung auch zu denken. Dieser allgemeine Überblick zu haben, während andere ja nur ihre eigenen Arbeitsstellen kennen.
Genau. Und auch dazu ist das natürlich total hilfreich, wenn du dich einmal am Tag für wenige Minuten mit allen austauschst. Und das klingt agiles Arbeiten macht vieles transparent. Es wird deutlich, wo es hakt. Weil wenn dreimal von 5 Tagen in der Woche dasselbe Thema auf den Tisch kommt und du das Gefühl hast, es geht hier überhaupt nicht voran, dann lohnt sich häufig nochmal nachzufragen, ist da wirklich kein Hindernis? Oder ist es vielleicht nur eins, das wir gerade nicht benennen können, ne? Weswegen wir dazu übergegangen sind, beziehungsweise ich eingeführt habe, wir sprechen mindestens 2-mal die Woche nicht nur über, was arbeitest du und was blockiert dich, sondern wie kommst du heute hier an? Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest, damit wir heute und den Rest der Woche möglicherweise gut zusammenarbeiten können? Denn wir kommen ja trotz allem, trotz aller Technik, immer alle als Menschen zur Arbeit. Und du weißt nie, wie ist jemand aufgestanden, ne? Ist heute Morgen die Katze gestorben? Ist das Auto geschrottet? Was auch immer auf dem Weg zur Arbeit schiefgegangen sein kann oder was im Privaten sonst so verborgen liegt. Das muss man ja nicht 100% ausbreiten, aber es ist auf jeden Fall gut, eine Idee zu kriegen, was führt möglicherweise dazu, dass jemand nicht 100% in Action sein kann heute.
Also auch so ein sehr technisches Konzept eigentlich auf so eine humane Ebene wieder runterbrechen und auch Probleme des Privatlebens angehen. Also einfach eine schöne Arbeitsatmosphäre auch zu schaffen dann dadurch. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant für mich. Also finde ich gut.
Ja, ich bin auch von den agilen Methoden, also so, wenn wir sie selber nutzen oder auch kennenlernen durften, sehr überzeugt, dass das besser funktioniert. Jetzt habe ich ja gesagt, ich komme aus der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke. Ich habe klassisches Projektmanagement mal gelernt an der Hochschule. Wasserfallmodell, ne? Projektplan aufstellen, Projektstrukturplan und dann wirklich bis in den kleinsten Tag, in die kleinste Stunde irgendwie runterbrechen, wann man was machen möchte. Aber irgendwie klappt das ja nie. Also man wird ja niemals eine Punktlandung dessen schaffen, was man sich in so einem komplexen Plan vorstellt. Von daher finde ich diese agilen Methoden, wo man sich einfach Sprints setzt und sozusagen kleine Aufgaben setzt, aber die dann auch schaffbar sind, finde ich echt einen charmanten Weg und ist, glaube ich, die richtige Methode.
Ja, und auch da versuchen wir ja natürlich zu schätzen, wie lange brauche ich eigentlich für eine Aufgabe, ne? Wie komplex ist das, nicht nur in Zeit umgesetzt, sondern auch, was brauche ich dafür alles, ne? Wo muss ich überall Haken setzen, damit ich wirklich sagen kann, das ist jetzt fertig. Und auch da liegen wir oft falsch, ja, weil dann das Leben dazwischen kommt. Ja. Oder dann kommt der Kunde dazwischen, ne? Und ich meine im positiven Sinne dazwischen, weil ganz häufig, du sagtest eben schon, wir haben eine Stakeholder-Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten für ein besonderes Projekt. Manchmal ist das total heilsam, wenn Kunden Fragen stellen an einer Stelle, an der du selber dachtest, ich bin längst fertig. Dann gibt's nur eine einzige kurze Rückfrage des Kunden und du denkst, ja, das wäre jetzt echt gut gewesen, wenn wir das schon vor einer Woche mitbedacht hätten. Ist nicht immer so, aber manchmal ist das so, weswegen wir den Austausch mit unseren Kunden sehr pflegen, damit wir eben nicht das klassische Wasserfallmodell haben. Wir verlieben uns in unsere eigene Lösung, ne, entwickeln uns zu Tode, haben unglaublich schönen Code geschrieben, aber das Ergebnis geht komplett an dem vorbei, was der Kunde sich wünscht und braucht.
Ja, das war eins der ersten Sachen, die ich in der Hochschule damals wirklich von der Informatiklehrerin gelernt bekommen habe. 80% aller Programmierungsprojekte scheitern im ersten Anlauf und im zweiten und im dritten, weil man einfach entweder falsch programmiert oder am Kunden vorbei programmiert. Und ich glaube, da helfen diese Stakeholder-Runden, den Kunden mitnehmen, extrem. Das stimmt.
Ja.
Aber es gilt ja generell für Produktentwicklung. Also nicht nur im Bereich Software, sondern eigentlich überall. Was will der Kunde eigentlich? Nichts wäre blöder, als wenn man ein fertiges Produkt auf den Markt schmeißt und dann kauft es keiner.
Nee, genau. Ganz genau.
Ja, aber wir haben ja jetzt auch schon über eure Arbeitsweise gesprochen, aber was macht ihr denn eigentlich ganz genau? Weil ich, also mir wurde das schon groß angekündigt. Ich habe da auch ein paar Fragen zu, die ich auf jeden Fall gerne noch stellen würde, aber erstmal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer so ein Intro. Was bietet ihr an? Warum ist das für uns vor allen Dingen auch so relevant und interessant?
Wir machen eine Datenschutz-Management-Software, also die bieten wir an. Die Privacy Solutions, im Plural tatsächlich auch. Ne? Wir bieten Lösungen für Datenschutz an, für diejenigen, die professionell Datenschutz umsetzen. Ne? Zum Beispiel Althammer und Kill oder viele beratende Unternehmen oder aber eben auch größere Unternehmen, die selbst einen eigenen Datenschutzbeauftragten haben. Und Datenschutz ist eben ein komplexes Thema, das ist nicht abgehakt nach dem Motto, ich mache mir 2 Tage Gedanken und bin dann für immer fertig, sondern Datenschutz ist eigentlich ebenso lebendig und biegsam wie ein agiler Softwareprozess. Du bist nie fertig, weil immer irgendetwas dazukommt. Ein Unternehmen muss seine Verarbeitungstätigkeiten, die es so hat, zum Beispiel eine Verarbeitungstätigkeit wäre sowas wie ein Gehaltsprozess, also jedes Unternehmen hat irgendetwas wie, ich muss Gehälter auszahlen, aber sich darüber klar zu werden, wie mache ich denn das eigentlich? Ne? Wo fließen Daten, personenbezogene Daten? Wie fließen die rein? Wo fließen sie hin? Wer nutzt sie überall? Das alles muss vernünftig abgebildet werden. Und vernünftig im Sinne von, so wie ich es eben sagte, so dass es nachvollziehbar ist, so dass es möglichst einfach veränderbar ist, ohne dass man immer bei Null anfängt. Und dazu gibt es unsere Softwarelösung, die Privacy Platform, die es genau das ermöglicht, ein lebendiges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen, vorzuhalten, zu pflegen, über Ländergrenzen hinweg, auch gerade für größere Unternehmen, über Gesellschaften hinweg. Also du kannst dir vorstellen, Gesellschaft A legt einen Prozess an, der ist in den Tochtergesellschaften 24 bis 25 genauso, aber eben nicht in 26, 27. Dann kann man den trotzdem klonen, indem man, ne, du musst also nicht sagen, okay, ich schreibe das ab, kopiere das, bin fehleranfällig, sondern unsere Software erlaubt, das Variable so anzulegen, wie du es für dein Unternehmen brauchst oder deine Mandanten, je nachdem.
Mhm. Ja, das klingt ja erstmal, also ne, beziehungsweise ich weiß ja, worum es dabei geht, es geht ja auch um künstliche Intelligenz, das ist ja ein ganz neuer Ansatz, weil häufig wird ja künstliche Intelligenz und Datenschutz häufig eher so konträr gesehen, weil künstliche Intelligenz arbeitet mit Modellen, die angelernt werden müssen. Für das Anlernen von diesen Modellen sind massenhaft Daten notwendig. Häufig sind diese Modelle vor allen Dingen interessant auch fürs Marketing und dergleichen. Wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr eben euer Modell angelernt habt und gleichzeitig den Datenschutz dann natürlich die im Kopf behalten habt? Also woher kamen eure Daten denn dafür?
Ja, also das, was du ansprichst, ist ja so das Klassische. Ne? Du musst überall irgendwo eine Einwilligung geben, Cookie, Banner auf den Websites. Und wenn du nicht aufpasst, hast du zu allem Ja und Amen gesagt für den Rest deines Lebens. Ja, genau das. Also das Problem haben wir im Grunde nicht mit unserer Software, weil in unseren Systemen keine personenbezogenen Daten, sondern eher die Prozessdaten liegen. Und daher, also wir setzen quasi auf einer anderen Ebene an, weswegen der Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI oder auch AI im Englischen, für uns auf der Hand lag, weil wir gesagt haben, wir erheben nicht nur die Prozesse mit unserer Software, sondern es geht dann natürlich weiter. Du willst dann wissen, wenn ich das so mache, habe ich da ein Risiko? Gibt es irgendein Risiko im Bereich Datenschutz, dass ich vielleicht auch, wenn ich es nicht abschaffen kann, zumindest minimieren muss durch den Einsatz von verschiedenen Maßnahmen? Dazu.
Welches Risiko für das Unternehmen oder für die betroffenen Personen, die dann im Endeffekt?
Sowohl als auch.
Ah, okay.
Sowohl als auch.
Ja, mal ein anderer Ansatz, weil viele gucken entweder auf ihr Unternehmen nur, da muss man als Datenschützer sagen, es geht nicht um euch, es geht um die Menschen, deren Daten ihr verarbeitet. Wenn das natürlich beides kann, perfekt. Also sowohl fürs Management zu wissen, wo sind meine Risiken, aber auch für die betroffenen Personen, können wir die Daten noch richtig verarbeiten. Das ist ja eigentlich ja der Sinn der DSGVO, gar nicht das Management zu entlasten, sondern die betroffenen Personen zu schützen.
Ja, das stimmt. Und das, ich glaube, das haben noch immer nicht alle begriffen, dass das eben durchaus auch ein Vorteil ist. Datenschutz ist immer dieses, oh mein Gott, schnell die Tür wieder zu, bevor noch jemand weiterredet. Das ist einfach nur anstrengend. Und ich glaube, man kann das ganz anders begreifen. Das ist ein Riesenvorteil, mit dem man sich eben auch als Unternehmen zum Beispiel absetzen kann gegenüber seiner Konkurrenz, indem man sagt, ja, wir haben das verstanden. Wir gehen respektvoll mit euren personenbezogenen Daten um, weswegen wir dich zwar um Einwilligung bitten, aber dann weißt du eben auch, was wir mit deinen Daten machen. Und zu deiner Frage, wie lernt man Modelle an oder so, da kann ich jetzt nur aus unserer Warte sprechen. Ich weiß, dass das ein allumfassendes Thema ist. Wir sind im KI-Bundesverband mitorganisiert. Ne? Das ist eins der Riesenthemen rauf und runter. Im Grunde geht es oft darum, dass du, wenn du Daten, personenbezogene Daten erhebst, brauchst du eine Einwilligung derjenigen Person, die diese Daten hergibt. Und wenn du von vornherein dir selbst zunächst überlegst, was will ich eigentlich machen mit diesen Daten? Das muss klar sein. Also ich denke, es an diesem Ende musst du ansetzen zu sagen, wenn ich weiß, wofür ich das verwenden will, dann kann ich genau dafür im Sinne des berechtigten Interesses eine Einwilligung einholen. Und damit ist das Thema durch. Und sonst gibt es ein Opt-out für die Person, die sagt, nee, also da würde ich jetzt dann doch eher nicht mitspielen wollen. Und ich glaube, das ist so ein, das wollen natürlich die Marketingleute nicht. Das wollen diejenigen nicht, die von Daten leben. Natürlich nicht. Ne? Also möglichst verschleiern, möglichst nicht klar kommunizieren. Und ich glaube, das ist eins der Grundprobleme. Man kann sich Daten halt nicht erschleichen. Das ist immer von Elend.
Man kann es versuchen, aber die Strafen darauf sind entsprechend auch hoch, Gott sei Dank. Also man kann schon versuchen, einfach mal Daten zu sammeln und zu warten, wie lange es dauert, bis man damit erwischt wird. Aber es ist schön, dass es auch anders gemacht wird. Also diese Einwilligung, ja, diese Möglichkeit gibt es ja immer. Und wenn man diesen korrekten Weg geht, dann ist man da gut aufgestellt und die User oder Benutzer und Benutzerinnen haben halt auch ihre Rechte gewahrt. Also sehr schön.
Ja. Also du hast ja auch gesagt, Datenschutz ist dynamisch, agil. Das stimmt ja auch. Wenn wir jetzt mal nach Österreich gucken oder nach Frankreich, es gab jetzt zahlreiche Gerichts- und Aufsichtsbehördenentscheidungen, die den Einsatz von Tracking-Tools zum Beispiel unterbinden. Also das berechtigte Interesse fliegt da jetzt einfach mal raus. Ich brauche die Einwilligung. Drittlandsübermittlung ist nochmal so ein anderes Thema. Also es ist alles sehr, sehr schwierig geworden. Von daher, selbst Datenschützer müssen sich ja immer auf dem Laufenden halten. Also ohne Software oder ohne Experten an der Seite, der da nochmal oder die dann nochmal eben sagt, was es Neues gerade so auf dem Datenschutzmarkt gibt, was die Aufsichtsbehörden gerade machen, ich glaube, dann wird es auch schwierig, irgendwann den Durchblick zu behalten. Es ist sehr, sehr agil. Da braucht man auch eine agile Software und eine agile Entwicklung wahrscheinlich der Software dann.
Genau. Deswegen sind wir unter anderem eben auch. Also das zeichnet uns aus, so würde ich nochmal sagen, weil wir eben unterschiedlichen Fachverstand im Unternehmen haben. Wir sind nicht nur irgendein Softwareunternehmen, sondern wir haben ganz viel Fachverstand eben auch auf dem juristischen Bereich. Und wir sind als Privacy Solutions genau für diesen Zweck gegründet. Unsere Software macht Datenschutzmanagement mit ganz vielen Dingen, die dazugehören. Aber sie ist eben explizit dafür entwickelt worden und nicht wie viele Tools am Markt, die es einfach zuvor schon gab, die zum Beispiel also über ISO-Zertifizierung oder sonstige Prozess- und Projektmanagement-Geschichten entstanden sind und dann erweitert worden zu, wir können jetzt auch noch Datenschutz. Unser Kernthema ist Datenschutz und das macht die Software einzigartig und in der Form, ich würde fast sagen, konkurrenzlos. Ist natürlich immer ein großes Wort. Aber wir haben all das automatisiert, was irgendwie zu automatisieren geht, um unsere Nutzer und Kunden zu entlasten, um gute Qualität der Daten zu gewährleisten und zum Beispiel zu sagen, die Behörde steht vor der Tür. Ich bräuchte dann jetzt mal einen Bericht und zwar nicht in 5 Wochen, sondern irgendwie in absehbarer Zeit mit einer vernünftigen Qualität, verlässlich. Das können wir leisten und garantieren. Und da haben wir auch schon Bekanntschaft gemacht mit unterschiedlichen, auch internationalen Behörden, die natürlich immer irgendwas rückzufragen haben. Na klar, je nachdem, wie die Anfrage aussah, aber vom Grundsatz her, von der Syntax her, funktioniert das ganz hervorragend mit der Privacy Solutions Software.
Klingt spannend. Und den Ansatz AI, ist das jetzt schon bei euch drin oder ist das noch in der Entwicklung? Also ich war in diesem Entwicklungsprozess zumindest dann in diesen Stakeholder-Runden ab und zu dabei, wo wir oder wo ihr uns gefragt habt, ob wir noch irgendwelche Punkte haben, die noch mit rein sollten. Ist das jetzt schon in dieser Software schon implementiert oder seid ihr da noch im Entwicklungsprozess und das ist noch eine Roadmap, die da noch auf dem Whiteboard steht, die da noch gegangen werden muss?
Also das ist teilintegriert in die Software tatsächlich. Also insofern bist du immer noch mitten im Prozess. Das Projekt läuft noch bis so August, September. Wir werden gucken. Es gab eben im Sinne von agiler Entwicklung verschiedene kleine Iterationen, um zu gucken, wo landen wir, wenn wir es so oder so machen. Und insofern ist das sehr wohl schon im Betrieb, aber natürlich ist eine, also wir nutzen künstliche Intelligenz, um die Einschätzung von datenschutzrechtlichen Risiken noch besser zu machen, als sie durch regelbasierte Risikoeinschätzung in der Software vorher schon möglich war. Mhm. Das funktioniert, das läuft auch. Aber nichtsdestotrotz gibt es da immer noch Dinge, die noch besser gehen. Und daran feilen wir gerade. Und das, wie man sich das vorstellen kann, hast du ja vorhin gefragt. Ne? Was macht die KI da eigentlich dann, wenn das eigentlich konträr ist? Also eigentlich, unser Projekt heißt AI for Privacy, also künstliche Intelligenz für Datenschutz. Eigentlich ist es immer umgekehrt, ne? Datenschutz für KI im Sinne von, wir hauen dir auf die Finger, was du alles nicht tun solltest. Wir haben gesagt, das ist, also eigentlich rennt es bei uns offene Tore ein, weil man das umdrehen kann. Die Methodik der KI aus, wir nutzen die Methode, das ist eine ganz, ich würde sagen, niedrigschwellige KI-Methode, fallbasiertes Schließen, Case-Based Reasoning im Englischen, wo man einfach schaut, wo sind Ähnlichkeiten von Verarbeitungstätigkeiten. Ne? Wenn das Risiko für eine Verarbeitungstätigkeit so und so eingeschätzt worden ist und ich habe etwas, das dem ähnlich ist, dann prüft die KI das, was ich da eingebe, über Felder. Wir haben eben eine strukturierte Dateneingabe, die uns per se schon ermöglicht, Dinge viel einfacher abzugleichen. Wo findet etwas Ähnliches statt? Und ne, sucht heraus, schau mal, wenn du das so und so anlegst, es gibt Fälle, die sind ähnlich und das Risiko wurde folgendermaßen eingeschätzt. Es wurden diese und jene Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu reduzieren. Möchtest du, lieber Nutzer, diese Einschätzung annehmen, ja oder nein? Und dann können unsere User sagen, okay, das ist super, nehme ich so. Oder, nee, warte mal, ich mache es an der Stelle anders, weil ich besser weiß, wie wir es machen. Das heißt, der Mensch hat das letzte Wort.
Das ist immer gut. Das soll doch bitte so bleiben.
Ist aber auch ganz interessant. Nehmt ihr diese Abweichung von quasi User-Eingabe zu KI-Empfehlung auch an und lernt damit weiter die KI ja, an?
Genau, cool. Um die Fallbasis ja. jeweils zu erweitern. Ne? Ja. Das fließt quasi alles immer ineinander, um zu sagen, okay, ne, wir haben verstanden und gelernt, an der Stelle wurde anders entschieden und so weiter und so fort. Und da gibt es immer auch, wir fragen mit der Software mehr ab, als man benötigt für Berichte gegenüber der Behörde, einfach um unseren Nutzern auch die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, ich habe das so entschieden, weil. Ne? Ich selbst als Nutzer dieser Software kann mir das immer noch mal angucken, auch im Sinne von Wissensmanagement. Was mache ich denn, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt und kein Mensch mehr nachvollziehen kann, wie um Himmels Willen ist denn jemals diese Risikoeinschätzung zustande gekommen? Es ist immer hilfreich zu sagen, guck mal, ich hänge da noch einen Anhang hinter, das geht. Oder ich mache einen kleinen Kommentar, siehe dies und jenes. Das wird nicht mit ausgelesen für Berichte gegenüber Behörden, ne? Da wäre man schön dumm. Aber es ist Wissen, dass wir mit abfragen, um einfach dieses sichere, gute Gefühl auf eine gute Basis zu stellen. Ne? Zu sagen, okay, ich weiß wirklich ganz genau, was ich da tue. Und wenn ich es nicht weiß, dann kann ich nachgucken.
Ist das dann für Verarbeitungsprozesse, die schon bestehen? Oder kann ich da auch quasi einen neuen Verarbeitungsprozess, den ich mir ausgedacht habe, den ich implementieren möchte, schon vorab bewerten, ob das soweit in Ordnung ist oder nicht? Also in beide Richtungen denkbar oder ist es eher nur, um das Verarbeitungsverzeichnis zu füttern?
Also grundsätzlich geht das natürlich, klar. Also im Sinne von, ich überlege mir etwas einzuführen.
Genau.
Und prüfe lieber vorher mal, was passiert denn, wenn ich es so oder anders mache. Das kannst du machen.
Genau, also ich möchte jetzt Profiling meiner Kundinnen und Kunden durchführen. Gib das mal alles ein und dann würde wahrscheinlich euer System sagen, Achtung, da hast du aber ganz schön viele Hausaufgaben zu tun, damit du das darfst oder eben auch gar nicht. Beziehungsweise das Risiko ist sehr, sehr hoch, wenn du das so einführst.
Richtig, das kann man grundsätzlich machen. Das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt. Kenne ich auch aus Kundengesprächen, die gesagt haben, hör mal zu, kannst du mir mal helfen? Ich brauche eine Argumentation gegenüber meinen Vorgesetzten zu sagen, ich möchte aber bitteschön diese, jene Software, diesen und jenen Prozessweg, weil das aus Sicht des Datenschutzes besser ist, als wenn wir es anders machen. Kannst du mir mal helfen, so einen Musterprozess anzulegen? Ne? Deswegen unsere Software eben mit Musterprozessen auch kommt, an denen man sich schon mal orientieren kann. Mhm. Sagen kann, okay, ne, das ist, Prozesse sind nie gleich von einem zum nächsten Unternehmen. Da kannst du einen Haken dran machen. Prozesse sind ähnlich, sie sind aber nie 100% gleich. Aber das hilft, um sowas einzuschätzen. Und das haben wir tatsächlich auch schon gehabt, dass jemand dann sich quasi einen Musterprozess ausgedacht hat, das ausgedruckt mitgenommen hat und gesagt hat, so, Variante A, wir machen es so, wie ich sage, Risiko XY. Wir machen es so, wie du möchtest. Und Variante C ist die perfekte Datenschutzlösung. Welches Risiko sind wir bereit zu tragen und was machen wir jetzt? Das geht.
Das ist ein sehr, sehr cooler Ansatz. Wir haben das schon häufiger erlebt, dass auch interne Datenschutzbeauftragte sich an uns gewandt haben, weil es eben andersrum lief. Also nicht, dass man sagt, ich möchte jetzt den Verarbeitungsprozess irgendwie legitimieren oder ich möchte es einführen bei mir, sondern eher, oh, meine Geschäftsführung, mein Vorstand möchte, dass wir das und das einführen und das jetzt machen. Und ich als interner Datenschutzbeauftragte habe quasi mein Veto eingelegt, aber mir hört niemand zu. Könnt ihr mir mal sagen, wie hoch das Risiko eigentlich ist? Oder könnt ihr mich da unterstützen? Bei der Argumentation, dass wir das vielleicht machen können, aber nicht einfach so mal eben im Vorbeigehen, sondern wir haben eben was zu tun, indem wir unsere technisch-organisatorischen Maßnahmen vielleicht ergänzen, Mitarbeiter schulen, ne, sensibilisieren, vielleicht auch eine Einwilligung einholen müssen, statt irgendwie auf einem berechtigten Interesse oder auf einer vertraglichen Rechtsgrundlage das dann zu basieren. Von daher finde ich das einen sehr, sehr spannenden Gedanken, auch mal die andere Sicht zu sehen, dass man, ja, also ich finde das wirklich, wirklich spannend. Also, sehr komplex auf jeden Fall.
Ja, das ist es auch. Es ist auch tatsächlich entstanden für multinationale Großunternehmen, also weltweit agierende Unternehmen, die diese Software im Einsatz haben. Kleiner geht immer, natürlich. Und einfacher auch, aber also den Ursprung hat es tatsächlich vor dem Hintergrund, was passiert, wenn ich zum Beispiel eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss. Ne, das war vor 3 Jahren noch totales Neuland. Und wenn man sich dann, so wie wir das eben mit unseren Mandanten und Kunden gemacht haben, hinsetzt und sagt, das sieht so und so aus, wenn du das einmal durchgehen möchtest, nur für diesen einen Prozess, dann haben wir jetzt leider gerade 70 Stunden verwendet für eine Datenschutzfolgenabschätzung, manueller Art. Jetzt stellt euch mal vor, ein weltweit agierendes Unternehmen, liebe Kollegen, wollt ihr das wirklich machen? Also könnt ihr das machen? Ist unmöglich im Realbetrieb, ne? In so einem komplexen Drumherum. Also muss eine Lösung her und die Lösung heißt Privacy Solutions.
Steckt das Lösung hier schon in den Namen? Genau.
Genau, und auch das, ne, und Solutions im Sinne von, es gibt immer irgendwie mehrere Wege nach Rom oder sonst wohin. Und man muss sich einfach darüber klar werden, welches Risiko bin ich als Unternehmer, als Unternehmerin bereit zu tragen oder eben auch nicht.
Risikoakzeptanz ist halt ein
Null Aspekt. Risiko, ja, geht gibt's nicht.
Nee, ach, absolut nicht. Also dann können wir eigentlich jeden Laden dicht machen, wenn wir auch datenschutzrechtlich null, also dann dürfen wir keine Daten verarbeiten. Das wäre das Null-Risiko-Szenario, was utopisch ist im geschäftlichen Gebaren.
Ja, vor allen Dingen auch in dieser digitalisierten Welt.
Also absolut.
Prozesse sind digital, Prozesse müssen schnell funktionieren, aber sie müssen halt auch geprüft werden. Und das ist ein sehr mühsamer Weg, das Ganze händisch zu tun. Und ich bin sehr großer Fan davon, wenn es Lösungen gibt, die einem die Arbeit vereinfachen. Und das klingt sehr danach.
Wobei man natürlich sagen muss, das Mitdenken darf natürlich dann nicht aufhören in den Organisationen. Also da müssen, das, also eigentlich muss das Datenschutzniveau oder das Datenschutzwissen ja, sind wir uns glaube ich alle einig, noch massiv ausgebaut werden in allen möglichen Organisationen. Also das ist, es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und ich glaube, eure Lösung sorgt nicht dafür, dass man jetzt das Mitdenken im Datenschutz aufhören muss, sondern das wird eigentlich noch wichtiger.
Ganz im Gegenteil. Also ohne Mensch vor der Maschine wird's nichts. Ne? Aber das, was du ansprichst, ist ja eigentlich dieses, also eigentlich muss man dafür sorgen, dass Datenschutz eben nicht mehr dieses Thema zum Wegrennen ist,
ja,
sondern eins, von dem alle denken, okay, ne? Mach ich halt. Und zwar nicht nur, weil ich muss, sondern weil ich verstanden habe, das hat durchaus sein Gutes. Und in der Privacy Solutions Software bilden wir den unterschiedlichen Wissensstand in Sachen Datenschutz, der sich ja schon daraus ergibt, dass Menschen im Unternehmen aus gutem Grund in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, durch ein Rollen- und Rechtekonzept ab. Das bedeutet, wenn du als Datenschützer losgehst und sagst, ich benötige jetzt hier bitteschön aus der Personalabteilung einen Prozess, dann wirst ja nicht du hingehen und sagen, ich mach das jetzt mal irgendwie, wie ich denke, dass ihr das wohl machen könntet, unter Umständen, vielleicht. Sondern du würdest sagen, kannst du, liebe Personalabteilung, mir mal deinen Prozess abbilden? Und in dem Fall würde das die Software machen. Das heißt, du würdest sagen, liebe Personalabteilung, trag doch hier mal ein. Du wirst geführt durch diesen Prozess, soweit wie du weißt, wie dein Prozess aussieht. Dann drückst du auf den Knopf und schickst mir das über die Software weiter. Und dann gucke ich als Datenschutzexperte mit meiner Datenschutzbrille drauf. Ne? Zuerst kommt also das Expertenwissen aus der Abteilung, dann kommt das Datenschutzwissen dazu und irgendwann gemeinsam, vielleicht nochmal nach Rückfrage und Ergänzung, habt ihr die Einschätzung, die dann passt.
Und genau das möchte ja der Datenschutz auch. Also genau so soll ja Datenschutz gelebt werden. Nicht nur irgendwie aus einem Elfenbeinturm, dass einer sagt, wie der Datenschutz eigentlich funktioniert in der Organisation oder funktionieren sollte, theoretisch. Also das wird krachend scheitern, wenn man das so angeht. Also man braucht die Expertinnen und Experten in den Fachabteilungen, die genau wissen, was getan wird, die auch ehrlich sein müssen. Das ist ja auch wichtig. Also dann im Hinterkopf zu haben, okay, das, was ich mache, ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Ich verberge mal meine ganze Schatten-IT, Dropbox und Google, wie heißt der, Google Drive. Also das dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Gutes
Konzept. PDF der Gehaltsabrechnung per WhatsApp und so. Ja, genau. Ja, ich weiß schon. Ja, aber da hast du recht, ne? Datenschutz lebt natürlich von Offenheit und Ehrlichkeit. Ansonsten kannst du es lassen, beziehungsweise kannst du machen. Aber die böse Überraschung kommt möglicherweise eines Tages.
Richtig. Ja?
Und dann wird es weniger lustig.
Dann haben vielleicht Datenschützer Spaß, die immer im anderen Unternehmen sagen, wir müssen den Datenschutz wahren. Und Fallbeispiele mal präsentieren können, warum es wichtig ist. Also, ja, ich glaube, unsere Aufsichtsbehörden werden aktiver. Wir merken es wirklich in Frankreich, in Österreich. Durch NOIP, die wir auch gerne mal zitieren, diese None-of-Your-Business-Organisation aus Österreich, die immer schön Klagen anstrengen gegen große, große Firmen und der Meinung sind, dass dort eine Datenverarbeitung nicht rechtmäßig ist und jetzt, also in Frankreich jetzt schon dreimal Recht bekommen haben. Ist ein bisschen im Wandel. Die Unternehmen müssen sich etwas umstellen und schauen, dass sie alles mal auf legale Basis stellen. Und vielleicht mal analysieren, wie hoch ist das Risiko eigentlich? Ja, das ist, glaube ich, mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, und auch, also ich kann mir vorstellen, dass für eure Hörerinnen und Hörer auch durchaus ein wichtiger Punkt immer ist, was wollen die eigentlich mit meinen Daten? Ne? Also das, was ich vorhin sagte, man muss ganz klar benennen, wozu erhebe ich all diese Dinge, die ich unbedingt haben möchte und wenn ich ehrlich bin, brauche ich die wirklich? Will ich die wirklich haben? Will ich das wirklich haben?
Also ich habe schon sehr interessante Gespräche darüber geführt, warum man sehr viele Daten haben muss, unbedingt. Aber ich bin da auch der Meinung, es gibt sehr viel, was man vielleicht auch nicht unbedingt braucht.
Und wir haben den Aspekt der Datenminimierung in der DSGVO drin stehen. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Hirngespinst von uns Datenschützern ist, sondern mittlerweile ist es EU-Recht, dass man Daten bitte minimiert und genau dem zweckmäßig nur verarbeitet.
Ja, ja, aber das ist natürlich unsexy, weil die Vorstellung an vieler Stelle ist eben einfach noch, ich erhebe das jetzt einfach mal alles und dann wow, ne, was ich damit alles machen kann. Ja, eben einfach nix, weil die Einwilligung fehlt eigentlich. Ne? Du hast ja schon gesagt, machen kannst du das, du solltest es nur nicht tun.
Ja,
ja genau. Aber wenn ich davon ausgehe, ich will das vernünftig machen, ich als Unternehmer, ich als derjenige, der in irgendeiner Form Daten erhebt, dann muss ich mir vorher im Klaren sein, was ich will. Wozu will ich den ganzen Kram haben?
Ja.
Möchte ich wirklich wissen, welche Krankheiten jemals auf dieser Akte standen? Wirklich? Warum?
Aber ich glaube, solange Speicherplatz günstig ist oder immer günstiger wird, es wird auf jeden Fall unproblematischer und nicht so teuer, Daten auch wirklich zu speichern und zu bunkern, sondern da muss dann der Datenschützer oder die Datenschützerin um die Ecke kommen und sagen, genau, welcher Zweck? Was ist der Zweck, weswegen wir die Daten brauchen? Kannst du mir den benennen? Wahrscheinlich wird die Antwort immer lauten, ja, weil wir unsere Big Data
Warehouses füllen wollen.
Genau.
Ja, es werden ja auch häufig Daten einfach gespeichert, ohne überhaupt das, also wenn dann jemand aus dem Unternehmen rausgeht, steht halt, oh, wir haben da noch einen Datensatz, woher kommt der denn überhaupt? Also es gibt's ja auch. Ich glaube, da ist auf jeden Fall so eine KI, die über die Prozesse mal drüber schaut und auch vielleicht feststellt, oh, es gibt gar keinen Prozess, der dafür da ist, auch Daten mal auszusortieren. Kann da auch sehr viel ein Unternehmen vorantreiben.
Das ist ja ein spannender Prozess. Mit der DSGVO standen sehr, sehr viele ERP-Softwarehersteller vor der Herausforderung, wie kriegen wir die Daten bei uns raus? Das war nie angedacht, dass man Daten mal löscht. Und plötzlich mussten sehr, sehr große Softwarehersteller sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen oder die Kundinnen und Kunden von den Softwareherstellern, um irgendwie einen Löschbutton einzubauen, dass auch wirklich wirksam gelöscht wird. Also da erinnere ich mich noch gut dran. 2018, heieiei, wie kriegen wir eigentlich Daten aus System wieder raus? Das hat mir niemals tun wollen oder wurde niemals mit angedacht, niemals mitgedacht.
Ja, und nicht nur wie, sondern auch wann. Ne? Du brauchst ja, ein Löschkonzept, bei dem du dir einmal klar drüber wirst, was muss ich wann, wie lange, aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss ich aufbewahren und wovon möchte ich mich einfach nur nicht trennen und wo ist die Definition von was? Was lege ich wie fest und wie setze ich dann auch um, dass das zum Beispiel in einer der Abteilungen ankommt? Das ist ja schön und gut, wenn sich irgendjemand, zum Beispiel der exotische Datenschützer, darüber im Klaren ist, was passieren sollte. Aber wie stelle ich sicher, dass jemand in der Abteilung das weiß, mit Software, die dich erinnert, zum Beispiel?
Bestenfalls. Ja. Ich erinnere mich an super Bestandsaufnahmen bei Kunden, das ist jetzt alles anonym, ich sag auch nicht wer, aber da wurde ich dann auch mal in das historische Archiv geführt. Und es war sehr groß und sehr historisch.
Ja.
Kann passieren, aber das waren auch noch Papierakten. Also von daher, heutzutage kann man ja mit Software auch irgendwie Löschkonzepte vielleicht implementieren. Also die Softwarehersteller bauen ja mehr und mehr solche Systeme auch mit ein.
Ja.
Dass man zumindest hingewiesen
gibt's
wird.
Gibt es bei uns auch, natürlich, ne? Weil das einfach anders nicht geht. Und da sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit. Ne? Stelle ich, erstens ist mir das wirklich wichtig, das auch sicherzustellen, dass das dann gelöscht wird. Oder schreibe ich das da jetzt hin und denke, naja Gott, Haken dran. Das ist durchaus auch ein Unterschied in der Haltung.
Definitiv. Oh, jetzt haben wir sehr viel über Datenschutz gesprochen und sehr, sehr tief reingegangen. Maxi, was macht dein Kopf?
Du bist mein Kopf raucht. Ich bin ja nicht so der Datenschützer eigentlich. Also was heißt nicht so der Datenschützer? Es ist nicht mein Kernexpertisenfeld. Aber ja, ich fand es sehr interessant. Ich werde mir das auch nochmal genauer angucken, was ihr da so macht.
Ich würde mich jetzt noch ein paar Fragen gerne stellen zum Gründungsprozess. Ich weiß, Maxi, du bist ja auch mit einigen Projekten auch in der Selbstständigkeit. Bianca nun natürlich als CEO auf jeden Fall und als Gründerin. Für mich, ich habe mich im Studium mal selbstständig gemacht, um auf Rechnung arbeiten zu können, um mein Studium zu finanzieren. Aber es war jetzt nicht die Megaprojekte, die vor allem du machst, aber auch du, Maxi. Von daher, wie kannst du so den Gründungsprozess für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, die vielleicht auch selber denken, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen. Geht das einfach in Deutschland oder In Wiesbaden habt ihr, in Frankfurt habt ihr gegründet, richtig? Wo war das?
Wir haben tatsächlich in der Nähe von Hannover gegründet.
Ach, direkt
in Hannover. Erzen, Hameln.
Ah.
Genau. Wobei ich, und das muss ich dazu sagen, ich gehöre gar nicht zum eigentlichen Gründungsteam der Privacy Solutions GmbH, sondern ich bin nur schon sehr lange dabei. Und wir haben im Management die Rollen durchgetauscht, weswegen ich jetzt vom COO zum CEO umgestiegen bin. Sollen wir das vielleicht so sagen? Es ist nicht aufgestiegen, wir sind ein Team. Ja. So, und das sagt vielleicht schon viel darüber aus, was unser Unternehmen ausmacht. Das ist, also bei uns macht Führung nicht einsam, sondern wir machen das ohnehin gemeinsam. Und ich finde, das ist zumindest für das Verständnis, wie ich arbeiten möchte, ist mir total wichtig. Ich möchte das nicht alles alleine machen müssen. Das ist total langweilig im Sinne von, du brauchst an vielen Stellen ein Feedback, um ein gutes Ergebnis zu haben. Und das gilt für alle Gründungsprozesse, die ich selber entweder durchhabe oder mitbegleitet habe. Und Gründung ist, du hast gefragt, ist das in Deutschland einfach? Kann ich irgendwie schwer sagen. Aber ich habe auch schon mal eine UG gegründet, ne, die Sustainify UG, mein zweites berufliches Standbein. Da eben daher kommt dieses Thema Klimaanpassung, Klimaschutz. Und das, da haben wir im Lauf des Prozesses aus dem selbst erwirtschafteten Geld in eine GmbH dann umgetütet.
Mhm.
Und das war kein geschmeidiger Prozess, das kann ich sagen. Da waren sich Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte auch zunächst nicht einig, was ist überhaupt erforderlich, um diese Umfirmierung, um diese Umgestaltung zu vollziehen. Und da haben wir richtig viel Geld reingebuttert hinterher, weil wir noch einen Wirtschaftsprüferabschluss brauchten. Dies, das, jenes, alles das, was uns bei Gründung in der Beratung quasi ausgeredet wurde. Nein, nein, das braucht ihr nicht. Ne, das ist total easy. Wenn du da mal GmbH sein willst, alles kein Ding. Das ist beschwerlich, finde ich. Und ich finde, aber das ist ein grundsätzliches Ding. Ne? Es ist immer der ganze administrative Kram im Hintergrund, Stichwort Personal, Stichwort Steuern. Man braucht, finde ich, ziemlich schnell Experten, mit denen man sich umgibt und die Dinge für einen erledigen. Ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt. Hätte ich überhaupt keine Lust, das alles selbst zu machen. Und auch das, glaube ich, ist agil, ne? Zu sagen, eben nicht alleine, alles eine Person, sondern wir brauchen Leute.
Make or buy, ne? Also, ja. Wie so oft.
Genau. Und Gründen ist spannend, Gründen ist auch anstrengend, finde ich, ne? Weil an ganz vielen Stellen immer noch dran steht, wir, dieses Unternehmen, machen das gerade mal wieder zum ersten Mal. Ne? Wir machen zum ersten Mal dies, wir machen zum ersten Mal das. Wie machen wir es also? Wir müssen uns stets darüber klar werden, was tun wir? Ne? So ähnlich wie mit der Einwilligung. Wozu? Wozu führe ich jetzt welchen Prozess ein? Was will ich wirklich erreichen? Und komme ich mit dem, was ich jetzt annehme, wirklich an das Ziel, von dem ich denke, dass ich dahin will? Und was mache ich, wenn sich das Ziel ändert?
Aber würdest du immer wieder machen, oder? Also zumindest klingt es so, als wenn du da auch Spaß dran hast.
Ja, durchaus. Also schon durchaus, weil einfach ganz viel Gestaltungsfreiheit da ist. Und ich finde das großartig, dass wir so unterschiedlich sind. Also wir haben mit Jochen Deister jemanden dabei, der über 20 Jahre als Rechtsanwalt Datenschutz im internationalen Umfeld macht. Da gehen die Ideen nie aus, was könnten wir noch alles tun mit der Software, mit uns, mit unserem Wissen, wohin qualifizieren wir uns vielleicht auch weiter? Und das finde ich total spannend. Und also auch wie du eben schon sagtest, als würdest du das wieder machen, ja. Aber es muss, also für mich muss es immer ein Thema sein, das mich interessiert, sonst würde ich es nicht machen.
Ja.
So, und ich habe offensichtlich, kann ich nicht einfach so, ne? Datenschutz ist etwas, wo Leute sagen, danke, ich gehe dann mal. Und dasselbe gilt für Nachhaltigkeit und Klimaanpassung, mein nächstes großes Thema. Und trotzdem kann man da wirklich richtig gute Sachen machen. Und da gibt es unendlich viele kluge Leute. Und das macht Spaß.
Und ich glaube, du hast auch keine Themen gerade genannt, die in Zukunft egal werden. Ich glaube, die werden immer wichtiger. Und von daher hast du dir da gute Branchen oder gute Punkte rausgepickt, die spannend bleiben und sich oder am Entwickeln sind. Das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Ja. Genau, und wohin die Reise geht, das müssen wir tatsächlich sehen. Das muss man manchmal tatsächlich auf sich zukommen lassen. Das finde ich, also es ist für mich ein großer Lerneffekt zu sagen, okay, ich kann planen, aber ich habe tatsächlich, ich selber habe nicht alles in der Hand. Wirklich nicht. Ne? Sondern es geschehen Dinge, auf die muss ich dann manchmal nur reagieren. Und da kann ich nicht vorher schon selbst gestalten, wie hätte ich es denn gerne. Und das alles zusammen finde ich total spannend und interessant. Ja, so gesehen, ja, würde ich wieder machen.
Ja, klingt auch so. Klingt sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich habe ja, bei mir war die Motivation damals, uns wurde ein ganz interessantes Projekt vorgelegt. Und da war es dann so, dass wir uns überlegt haben, ja, das wollen wir mal machen. Das war noch während des Studiums. Und dann hat sich das so entwickelt und irgendwann haben wir festgestellt, wir haben ja auch noch ganz andere Ideen und irgendwie braucht man ja ein Konstrukt drumrum. Und dann haben wir halt mit 9 Leuten tatsächlich gegründet.
Wow.
Und es ist ein großer Freundeskreis und das läuft jetzt mittlerweile auch schon seit 3 Jahren.
Ihr seid auch noch alle Freunde, ja?
Wir sind auch noch sehr gut befreundet alle miteinander. Das ist aber auch das Schöne bei uns. Also unter uns gibt es halt gar keine Hierarchien. Jeder hat so das, seine Projekte, für die er sich interessiert. Also ich ziehe mich zurzeit raus, größtenteils, weil ich halt einen festen Hauptanstellungsjob habe, aber weiß halt trotzdem auch ganz genau, wenn mich mal irgendwas nervt, was in der Firma passiert, dann kann ich da auch jederzeit mit denen drüber sprechen. Das ist ganz schön und ja, bei uns ist es halt wirklich sehr freundschaftliches Arbeiten, wobei wir jetzt mittlerweile mit einem Projekt auch schon echt einige Angestellte eingestellt haben und ja, macht Spaß. Ist auf jeden Fall schön, mal so aus diesem, ja doch sehr, ja, man hat ja so sein normales Arbeitsleben und dann doch mal in so eine andere Rolle zu schlüpfen und alles so, ja, agil eigentlich zu arbeiten. Das ist schön. Und bei uns war es mit der Gründung ähnlich. Es hieß erst, ach, macht euch da keine Sorgen, geht alles ganz einfach. Und dann war es plötzlich, naja, hier müsst ihr nochmal und da müsst ihr nochmal und da müsst ihr jetzt so und so viel Geld ausgeben für einen Steuerberater. Da braucht ihr jetzt das und das als von einem Notar und so weiter und so fort. Handelsregistereintrag und so weiter und so fort. Ja. War nicht so schön. Also in Zukunft, es gibt tatsächlich sehr gute Anlaufstellen für Gründungen. Also ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer kommt ja aus Hannover. Gerne mal beim, wie heißt das, Startup Lab der Hochschule vorbeischauen. Hm. Da gibt es sehr gute Beratungen.
Ich glaube, die Wirtschaftsförderung hier in Hannover oder die Region Hannover bietet auch einiges an, wo man sich informieren kann. Also es gibt was. Und wo du gerade Hannover ansprichst, ich bin ja sehr dankbar, dass ihr auch in Hannover sitzt, weil ich da immer mehr das Gefühl habe, dass die Datenschutzexperten sich in Hannover sammeln. Und das ist gut. Also ich finde, Hannover muss Datenschutzhauptstadt werden in Deutschland. Mit Köln sage ich schon, mit Düsseldorf, oh Gott.
Oh, sorry Nils.
Mit Düsseldorf. Hauptsache Karneval.
Hauptsache Karneval.
Aber es liegt ja auch daran, dass die alle zu uns hier möchten. Also nah an uns sitzen möchten. Das ist ja
selbstverständlich. Ja.
So, oh Gott, ich habe Köln gesagt. Das gibt Ihr seid Ärger. Doch total bescheiden, das ist schon klar.
Ja.
Ja. Ja.
Spannend.
Absolut, absolut. Sehr spannend. Deswegen wir als Mentoren, um das vielleicht abzuschließen, tatsächlich auch Studierende begleiten. Also wir haben viele Studierende bei uns im Unternehmen, die ihr ganzes Gehirn mitbringen müssen. So habe ich es letztens formuliert, gesagt habe, du bist hier halt nicht Werkstudent, ne? Sieh zu, du arbeitest jetzt hier vollständig, wir brauchen deinen ganzen Kopf. Und das macht ganz viel aus, finde ich, diese Facetten einer Person ganz zu begreifen. Ist doch total egal, ob jemand gerade noch studiert. Also jeder bringt Wissen an irgendeiner Stelle mit, an der wir es vielleicht gerade noch nicht haben. Und das fördern wir gerne und deswegen sind wir auch ehrenamtlich als Mentoren unterwegs und sehen zu, dass wir Dinge möglich machen. So, also jenseits von Software, jenseits von alles muss immer Profit bringen. Ja.
Sehr, sehr löblich und coole Einstellung. Also wirklich, hört man auch nicht so häufig. Ach, schön. Ich habe noch einen kleinen Datenschutz-Fun-Fact. Nein, Fun-Fact nicht. Je nachdem, wie man es sieht.
Sad-Fact.
Ja, auf jeden Fall ein Fact mitgebracht. Ich weiß nicht, Bianca, ob du davon auch gehört hast. Weil wir haben ja auch viel über Menschen gesprochen jetzt heute. Und in Rumänien gab es ein Bußgeld gegen ein Unternehmen in Höhe von 100.000 Euro. Hast du das mitbekommen? Sehr, sehr spannend. Das Unternehmen konnte nachweisen, dass Mitarbeitende geschult worden sind im Datenschutz. Aber es konnte nicht nachweisen, dass es eine Erfolgskontrolle danach gab. Also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass danach noch irgendwie irgendeine Abfrage gestartet worden ist. Und dementsprechend hat die rumänische Aufsichtsbehörde 100.000 Euro gegen das Unternehmen ausgesprochen. Das heißt, an alle da draußen, die für ihre Firma verantwortlich sind oder ihre Organisation, nicht nur schulen, sondern auch, also nicht nur schulen oder durchklicken lassen oder ein Video anschmeißen, sondern auch ein paar Kontrollfragen danach stellen und das irgendwie dokumentieren. Ganz, ganz wichtig, weil es geht nicht nur darum, dass man Datenschutz einmal kurz irgendwie plappert oder irgendwo im Internet veröffentlicht, sondern dass es eben gelebt wird. Und dafür muss man wissen, was man darf und was man nicht darf als Mitarbeiter. Genau. Bianca, uns hat sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Wir sind schon fast am Ende. Danke, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder, wenn du Neuigkeiten von Privacy Solution und von
Solutions.
Solutions, sorry, und KI und Datenschutz hast, lass uns teilhaben, lass uns die Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war schön und wir sehen uns ja bestimmt auch in verschiedenen anderen Netzwerken wieder, weil ohne fachlichen Austausch, hast du ja schon gesagt, geht's halt nicht. Weder im Thema Datenschutz noch in vielen anderen.
Insofern, genau.
Ja, freue ich mich. Danke.
Super.
Ja, von mir gibt's jetzt auch nicht mehr groß was zu sagen. War sehr schön, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir werden uns auch noch mal über den Weg laufen.
Ja, bestimmt. Hannover ist ja dann doch eher Dorf.
Ja, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir entlassen euch damit auch in den Donnerstag. Ich hoffe, ich schaff's pünktlich zu schneiden, aber in den Donnerstag. Und falls ihr uns am Freitag hört oder am Samstag, am Sonntag, habt alle ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter, wenn es schön sein soll. Ansonsten genießt die Zeit auf der Couch. Füße hoch. Die Woche war bestimmt anstrengend genug.
Damit, ciao, ciao. Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss.